Ich würde nochmal sagen, weil das könnte so klingen, ja, man muss nur noch wohlwollend sein und so weiter. Das bedeutet nicht kritikfrei. Und das bedeutet nicht wahrhaftig, sich zu prüfen und so weiter. Aber ich kann auch das wohlwollend machen. Ja, ich kann autoritär kritisch sein, ich kann wohlwollend kritisch sein. Ich bin kritisch. Also das heißt, es ist schon hingucken, was ist, sagen, was ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, damit wir weiterkommen. Aber die Haltung, wie ich das tue, wie ich das einbette, das macht den Unterschied.
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich, wir alle Podcast unserer Agentur Shortcuts. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com.
Wir präsentieren dir heute einen Ausschnitt aus dem Gespräch zwischen Susanne Maria Zaninelli und Frank Baumann-Habersack über transformative Autorität, die Erneuerung von Führungsbeziehungen. Das Gespräch in voller Länge findest du in Folge 246 dieses Podcasts und den Link dazu natürlich auch in den Shownotes.
Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab.
Also es gibt so eine schöne Formulierung, die nutze ich bei meinen Kundinnen und Kunden, die ich finanziere meine Forschung über Beratung und Vorträge und so weiter. Und dann kommt häufig die Frage, ja, was mache ich denn mit Leuten, die nicht wollen? Also man kann sie ja, ne, man kann Belästigungsmacht einsetzen,
genau,
und versuchen, transparent zu verführen, einzuladen. Ne, also ich sage ganz bewusst nicht den Begriff mitnehmen und abholen, weil dann ist das wieder, eine passiviere ich wieder Dynamiken. Also entweder jemand bewegt sich oder bewegt sich nicht. Aber was ich für eine gute Erfahrung gemacht habe, ist mit einer Haltung, mit einem Spruch, der geht in einer Art so. Wir hätten dich gerne mit dabei. Was brauchst du, um mitzukommen? Wir warten aber nicht auf dich. Ja, also wir hätten dich gerne mit dabei. Das ist eine positive Beziehungsbotschaft. Also das, was die transformative Autorität ja ausmacht. Wir können aber nicht und wir wollen auch nicht auf dich warten, weil wenn, ich sag mal, eine relative Mehrheit der Organisation irgendwie denkt, ja, wir machen mit, okay, dann kann man nicht bei Einzelnen irgendwie liegen bleiben. Aber man fragt zumindest Bedingungen ab, was brauchst du, um mitzukommen?
Ja, and that's fair.
Das ist absolut und das ist transparent. Das ist die Haltung der transformativen Autorität. Und wenn dann jemand sagt, nee, ich will nicht, und das ist ja der Unterschied zwischen Familienorganisationen. In Familien gehst du halt weiter, weil du bleibst verbunden. In Organisationen kannst du sagen, dann ist wohl die Zeit hier rum. Ja, wie können wir, und jetzt sind wir wieder Würde wahren, da gibt es auch Beispiele aus der Praxis, wie kann ich Würde wahren dann einen Trennungsprozess einleiten? Also eben nicht patriarchal autoritär den einfach rausschießen oder anti-autoritär den einfach mitschleppen und die Organisation guckt zu und denkt, ja super. Und das gibt es ja vielfach in Organisationen, ja, wo Leute jahrelang mitgeschleppt werden, mit denen nie jemand fair gesprochen hat. So, und der Weg dazwischen wäre, okay, wie finden wir jetzt gemeinsam ko-kreativen Weg, einen besseren Platz für dich, weil die Zeit hier ist rum.
Ja, und da greift dann auch wieder, finde ich, das Konzept der GfK so schön, überhaupt die Bedürfnisse, die dahinter liegen, zu eruieren und dann zu schauen, finden wir Handlungsstrategien, die beide Bedürfnisse erfüllen. Und wenn wir auf diesem Weg, und der kann ja auch länger dauern, keine Handlungsstrategie finden, die beide Bedürfnisse erfüllen, dann darf man sich trennen. Und dann mögen beide traurig sein, aber wir können uns nachher nochmal in die Augen schauen. Während, wenn ich im Streit auseinandergehe, weil ich die Bedürfnisse gar nicht erkenne, weil ich sie nicht ernst nehme, weil ich sie nicht verstehe, damit kommt man ja in diese sehr, sehr harten Konfliktsituationen, wo die Menschen dann, wenn sie sich mal wieder begegnen, die Straßenseite wechseln. Und das ist ja unglaublich traurig. Denn ich glaube, auch wenn wir Konflikte haben, in denen wir nicht zusammenkommen und es keine Lösung gibt, es gibt nicht immer eine Lösung, dass wenigstens der Weg in einer solchen Würde und Gewaltfreiheit gegangen wird, dass man sich nachher trotzdem noch in die Augen schauen kann.
Und jetzt kommt, ich unterstreiche das total und ich würde jetzt nochmal ergänzen oder das Rahmen, und das ist auch das Transformative daran. Und das hat auch was für unsere demokratische Kultur, das ist so wichtig, weil wenn Menschen in Organisationen erleben, mit ihnen wird würdewahrend umgegangen, das macht was mit ihnen, weil sie sind ja auch gleichzeitig Bürgerinnen und Bürger. Das heißt also, sie tragen diese Erfahrung des gleichwertigen Umgangs, selbst wenn man sich trennt, im Konflikt zu tun, tragen sie das ja weiter, sie erzählen davon. Und das kann ich von einer Organisation berichten, wo auch Trennungsprozesse jetzt schon stattgefunden haben. Das spricht sich rum auch außerhalb der Organisation. Das war eine patriarchale Organisation, ist stark kirchlich geprägt, und da wussten alle, da ist es so wie früher. Und das hat sich jetzt auch über die Art, nicht nur alleine, deswegen natürlich, das wäre ein Wunder, ja, das ist es natürlich nicht. Aber durch viele Maßnahmen, unter anderem auch diese, hat sich rumgesprochen im lokalen Arbeitsmarkt. Die gehen anders mit ihren Leuten um und die bekommen jetzt teilweise Bewerbungen, obwohl die noch gar keine Ausschreibung für etwas haben. Und die Frage ist, das haben die Personalverantwortlichen mir erzählt, die fragen immer, ja, woher wissen Sie das? Das hat sich rumgesprochen. Das heißt, das geht auch über die Organisationsgrenzen hinaus in die Gesellschaft rein. Und das bedeutet auch transformativ.
Genau, Transformation schafft immer Seinsüberschuss.
Ja.
Und das ist das Wunderbare daran. Und das ermutigt mich ja auch immer wahnsinnig, weil solche Erlebnisse einem dann wieder bestärken, einfach weiterzumachen.
Genau, deswegen machen wir weiter.
Genau. Ich würde dich doch noch gerne ein bisschen zu deinen 7 Elementen etwas fragen. Zum Beispiel zu diesem Element der Präsenz. Präsenz ist ja für dich mehr als physisches Dasein. Es ist ja diese bewusste Resonanz mit dem Gegenüber und dieses innerlich wirklich anwesend sein, nahbar sein und auch nahbar führen. Und mir ist eingefallen, dass Simone Weil mal gesagt hat, dass dieses Präsenzverständnis, diese Aufmerksamkeit dieser Präsenz hat sie als reinste Form der Großzügigkeit verstanden. Und ich fand das so berührend, weil ich, ja, es ist großherzig, es ist großzügig, weil ich schenke mich dir momentan ganz, weil ich wirklich auch bei dir bin. Und so eine Frage, wie können denn Führungskräfte diese Präsenz kultivieren, gerade wenn der Druck hoch ist und die Versuchung ganz groß ist, sich hinter Rollen oder Strukturen zu verstecken?
Ich finde das gerade sehr berührend, das Thema Großzügigkeit. Und das ist ein ganz wunderbarer Gedanke, weil ich würde jetzt erstmal so spontan, um diesen Gedanken aufzugreifen, zu sagen, der erste Schritt wäre, großzügig mit sich selbst zu sein. Großzügig mit sich selbst sein. Wohlwollend mit sich selbst zu sein. Und ich meine, ich sag jetzt mal, wir alle kennen das, ja, dass wir uns vielleicht früher mal und häufig immer weniger auch Tiernamen geben, wenn wir mit uns unzufrieden waren, ne, du Dummer und so weiter. Und das ist nicht großzügig und das ist schon nicht wohlwollend. Und natürlich macht das was mit uns, weil ein innerer Teil an uns hört das, ja. Und also das heißt, ich bin gewalttätig mir gegenüber, weil ich beleidige mich selbst. Ja, das ist eine Selbstverletzung auf eine gewisse Art und Weise. Und insofern würde ich sagen, Präsenz im ersten Schritt neben all den Punkten richtigerweise, die du gesagt hast, die Präsenz fängt erstmal bei mir an, dass ich innerlich anwesend in mir bin. Das kenne ich ja auch. Manchmal ist ja mal außer sich, ja, weil einfach der Konflikt so stark ist oder weil ich so genervt bin. Du hast von dem Druck erzählt. Ich kenne das ja auch aus den Organisationen. Ich habe so viel Mitgefühl und Anteilnahme an Führungskräften, die wirklich ihr Bestes geben. Und die Konstellationen sind so, ich nenne jetzt mal das Wort ganz bewusst, brutal, dass es mega schwer ist für sie, gerade wenn sie in einer autoritären Kultur sind, wo sie alles alleine schaffen müssen, also wo sie nicht in einem Führungsnetzwerk eingebunden sind, weil das als Schwäche gelten würde. Das ist brutal, was diese Menschen aushalten müssen oder leisten. Das ist unglaublich. Und da innerlich präsent zu sein, innerlich anwesend in sich, innerlich großzügig mit sich wurde, das ist eine super Herausforderung. Weil wenn ich das kultiviere in mir oder immer mehr oder ab und zu mal zumindest, dann kann ich das auch in eine Beziehung einbringen. Ich kann natürlich auch, wenn ich denke, ich kann das schon mal in eine Beziehung einbringen, ich kann auch den umgekehrten Weg gehen. Ich fange erstmal eine Beziehung an mit Großzügigkeit. Also ich bin verzeihender möglicherweise. Ja, das heißt, ich hau nicht auf jeden Fehler sofort drauf. Und möglicherweise mache ich dadurch andere Erfahrungen und das schwappt dann auf mich rüber, weil ich merke, ach, schau mal, ich muss nicht bei jedem Fehler irgendwie ein Drama draus machen. Vielleicht schwappt das dann auch auf mich über. Also es geht ja in beide Richtungen. Das würde ich sagen, ist ein ganz zentraler Punkt der Präsenz. Und diese sieben Elemente wirken ja zusammen, wechselwirkend. Die Präsenz, gerade in Drucksituationen, und das kann ich auch aus der Praxis bestätigen von Rückmeldungen, die Präsenz kann ich eher leisten, wenn ich nicht mehr alleine führen muss. Das verteilt Druck und Verantwortung auf mehrere Schultern. Heißt also, ein Weg, um präsenter auch in Beziehung zu sein, innerlich anwesender ist, sich davon zu verabschieden, ich muss alles alleine können und alleine führen, sondern ich darf mir Unterstützung holen.
Auf dein Führungsnetz werde ich gleich nochmal eingehen. Was mir so gut gefallen hat, ist, was du gerade ausgeführt hast, war auch dieses Ansprechen des inneren und äußeren Kritikers, was wir auch in unserem Haltungsmodell haben. Und wenn mein innerer Kritiker gnadenlos ist, werde ich immer auch einen gnadenlosen äußeren Kritiker haben. Und da sind wir wieder beim Wohlwollen und der Großzügigkeit uns selbst gegenüber, denn da stimme ich voll mit dir überein. Die kann ich nur in mir selbst schenken. Und wenn ich sie in mir selbst spüre, kann ich sie überhaupt erst anderen schenken. Das ist für mich die Grundvoraussetzung, ja.
Ich würde nochmal sagen, weil das könnte so klingen, ja, man muss noch wohlwollend sein und so weiter. Das bedeutet nicht kritikfrei. Und das bedeutet nicht wahrhaftig, sich zu prüfen und so weiter. Aber ich kann auch das wohlwollend machen. Ja, ich kann autoritär kritisch sein, ich kann wohlwollend kritisch sein. Ich bin kritisch. Also das heißt, es ist schon hingucken, was ist, sagen, was ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, damit wir weiterkommen. Aber die Haltung, wie ich das tue, wie ich das einbette, das macht den Unterschied.
Ja. Es ist so die Gnadenlosigkeit, die da eine Rolle spielt. Und dann bin ich in der integrierten oder in der nicht integrierten Haltung, weil ja Kritiker ist ja nichts Schlechtes an sich, aber ist sie in der integrierten oder nicht integrierten Form. Und da habe ich dann natürlich die Schattenseite und die wirkt nach innen wie nach außen gleichermaßen. Und deswegen ja ist es gerade bei der transformativen Autorität so wichtig, diese Innenschau, diese Selbstreflexionsvermögen zu haben und zu unterscheiden, ja, ist es die integrierte oder die nicht integrierte Form.
Zum Beispiel. Mhm.
Ja, und jetzt wollte ich dich nochmal fragen zu deinem Thema Führungskoalition und Führungsnetz. Du sagst, keiner muss allein führen und betonst damit, dass Führung für dich geteilte Verantwortung ist. Schon Aristoteles hat ja so den Zoon Politikon, den Menschen als Gemeinschaftswesen beschrieben. Und ich finde, da hat er uns ganz gut erkannt. Und wie verändert sich denn eigentlich die Qualität von Führung, wenn sie bewusst im Netzwerk getragen wird?
Also vielleicht aus der Praxis einer Organisation ein Beispiel. Das war eine Situation, wo ein Wohnbereich, also es ist eine soziale Einrichtung, da gab es in der Mitarbeiterschaft eine Person, die sehr stark dominiert hat, sehr viel wusste, aber auch sehr viel dominiert hat. Und insbesondere gab es dort neue MitarbeiterInnen, die auch frühzeitig wieder gegangen sind. Also es gab eine Fluktuation, das war auffällig. Warum sind denn neue nach ein paar Monaten wieder weg? Und die hatten Schwierigkeiten, den Geschäftsbetrieb dort aufrechtzuerhalten. Und dann nach bestimmten Recherchen war klar, sie hat sich dort fast ein eigenes Reich geschaffen. Und die Bereichsleitung hatte Schwierigkeiten, weil da schon auch mehrere Bereichsleitungen gewechselt waren. Die haben sich alle an dieser Person leider, die Zähne ausgebissen oder die irgendwie, gibt es da so einen Spruch, das hört sich so komisch an. Naja, also jedenfalls haben die sich abgearbeitet, aber das hat irgendwie keine Wirkung gebracht nachhaltig. Und dann war die Idee, dann ist sich beraten worden eben mit Fachbereichsleitung, Geschäftsführung und auch anderen Bereichsleitern. Wie können wir diese Bereichsleitung vor Ort unterstützen, damit die nicht wieder kündigt, damit nicht noch mehr Mitarbeiter krank werden und so weiter. Und dann kam die Idee auf, wir machen einen gemeinsamen Termin mit allen tatsächlich. Und dann war eben nicht nur die Bereichsleitung, die mit dem Team gesprochen hat, sondern es waren Kollegen und es war der Geschäftsführer und die Fachbereichsleitung war noch mit dabei. Und das wirkt normalerweise erstmal wie eine Druckkulisse. Wenn man das autoritär wahrnimmt, ist das eine Druckkulisse. Das ist also angekündigt worden im Sinne von, Wir kommen, weil wir die Arbeitsbeziehungen verbessern wollen. Wir können das nicht weiter zulassen, dass in diesem Team so gearbeitet wird, weil das führt zu Schaden. Ja, also Menschen gehen, Krankheitsquoten und so weiter. Und mit dieser Ankündigung sind die, also die Ankündigung, dass sie mit dieser Haltung, mit dieser Idee in das Team kommen, sind sie in das Team gekommen. Und es war natürlich erstmal, so wurde mir berichtet, erstmal natürlich ein Schock, weil das autoritär interpretiert wurde. Und als sie dann gemerkt haben, nein, es geht wirklich darum, die Arbeitsbeziehung zu verbessern, ist eine Sache passiert, die war ganz wichtig für diese Bereichsleitung, die verantwortlich war. Weil dadurch wurde ausgedrückt, das ist nicht nur eine persönliche Entscheidung dieser einen Leitungskraft, die Probleme hat mit einer Mitarbeiterin, sondern das ist ein Führungsthema und nicht Willkür von dieser Person, von dieser Leitungsperson, sondern das ist die Meinung aller Führungskräfte in dieser Organisation. Und das hat dieser Person, das war wie so ein Schulterschluss und hat auch den MitarbeiterInnen gezeigt, dass sozusagen diese Bereichsleitung Unterstützung hat. Und das mündete dann in, das sind wir wieder bei dem Thema Kündigungsgespräch oder Trennungsgespräch, das mündete dann in Einzelgespräche mit dieser Person und die äußerte dann, dass sie eigentlich auch schon längst unzufrieden ist, aber private Probleme hat und deswegen nicht kündigen kann. Aber man hat dann Lösungen gefunden. Genau das, was du sagst mit den Bedürfnissen. Da hat man wirklich Lösungen gefunden. Das brauchte aber erst dieses symbolische, wir tauchen als Führungsnetzwerk, als Führungskoalition für bessere Beziehungen, für gewaltfrei auf. Also nicht gegen jemanden haben wir eine Koalition, wir haben für etwas eine Koalition. Und das hat in dem Fall, ist auch keine Garantie, das ist ja kein Zaubermittel, die transformative Autorität, aber es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass solche Dinge gelingen können oder eher gelingen können. Und das ist zum Beispiel ein Praxisbeispiel, wie man mit Führungskoalitionen Führungsnetz.
Ja, wunderbar. Und es ist zugleich fast auch ein Praxisbeispiel für Transparenz.
Ja, auch das.
Weil nichts gemauschelt und sondern in dieser ganzen Klarheit, in dieser Offenheit. Denn Transparenz bedeutet für dich hier nicht, dass jeder immer alles wissen muss.
Exakt.
Wie hältst du eigentlich die Balance zwischen Offenheit und notwendiger Vertraulichkeit manchmal, gerade bei komplexen politischen Dynamiken?
Das hatte ich neulich in einer Organisation, genau diese Frage, weil da der Punkt war, ja, sie brauchen aber die Information. Und gerade in Deutschland, also mindestens in Deutschland, ich glaube in der Schweiz und Österreich, also Schweiz ist es nicht so stark wie in Deutschland, haben wir ja noch Mitbestimmungsrecht. Das heißt also, wir haben Kollektivvertretungen und die sind auch wichtig, auch historisch. Wir sehen das ja, was gerade wieder gemacht wird mit Machtverschiebung und so weiter. Also das ist ein wichtiges Korrektiv. Und wie kann man das jetzt einbinden und auch würdigen in seiner auch Funktion, um Macht zu begrenzen und Macht zu verteidigen oder Macht zu verteilen, besser gesagt. Und was es da für einen guten Unterschied gibt, ist eine Inhaltstransparenz und eine Prozesstransparenz. Das ist jetzt auch nichts Neues, kommt auch nicht von mir, sondern zu sagen, wir geben eine Transparenz über den Prozess und sagen beispielsweise, ja, wir wissen, es gibt da Informationsbedarf und wir machen transparent, es gibt Gesetze, die verbieten uns aktuell, inhaltlich darüber zu sprechen, weil das zum Beispiel Personenrechte betrifft oder Datenschutz betrifft oder so. Das darf aber kein Trick sein. Und da sind wir wieder beim Thema Wahrhaftigkeit als Wert der transformativen Autorität. Und wenn Menschen spüren, dass das wahrhaftig ist, diese Prozesstransparenz, auch das zeigt meine Erfahrung, aber auch schon vor der transformativen Autorität, als ich noch Organisationsberater war, da geben Menschen irgendwann Vertrauen rein, weil sie merken, sie werden nicht verarscht. Ich sage das mal sehr platt. In diesem Spannungsfeld, das muss man immer gucken, wie sind die Fälle, wie balanciere ich Informationstransparenz und Prozesstransparenz? Wie mache ich da einen guten Punkt? Das wäre zum Beispiel ein Ansatz, darüber nachzudenken.
Ja, wunderbar, finde ich ganz, ganz fantastisch und vor allem begehbar. Und ein Punkt, der mir bei dir noch sehr, sehr gefällt, das ist der der Wiedergutmachung. Also dein Ansatz lehnt Strafe ab und setzt auf Würde, wahrende Wiedergutmachung und Versöhnung. Und da würde mich jetzt gerade so interessieren, ob du ein Beispiel hast, so welche Gesten der Wiedergutmachung haben in deiner Erfahrung die größte Wirkung?
In letzter Zeit, das kann ich noch nicht ausführlich konzeptionell machen, da bin ich noch dran, auch im weiteren Verlauf meiner Forschung, aber ich habe in der Praxis schon damit experimentiert. Und die Grundlinie dabei ist, es geht weniger um diese Wiedergutmachung im dramatischen Sinne des Wortes, sondern es geht darum, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber das ist das Erleben häufig von Menschen, denen Leid zugefügt wurde durch Autoritätsfunktionen, entweder bewusst oder unbeabsichtigt. Weil wenn ich in der Führungsposition bin, muss ich manchmal Entscheidungen treffen aufgrund meiner Autoritätsfunktion, die führen zu Verletzungen, auch wenn ich das nicht möchte und auch nicht mitbekomme. Und dann habe ich aber die Verpflichtung, weil das ist meine Verantwortung, diese Verletzungen zu würdigen und im Idealfall irgendwie auszugleichen. Zumindest das Mindestmaß, was ich tun muss, ich muss sie anerkennen, dass das durch mich entstanden ist, wenn auch unbeabsichtigt. Und das ist der Weg, den ich jetzt schon in 2 bzw. 3 Teams, Führungsteams, das war nämlich in Führungsteams das Problem, wo ausgesprochen wurde, wo jemand gesagt hat, ja, das hat mich verletzt und derjenige, der dabei war, also es war natürlich vorbereitet, man macht nicht ein Meeting, sagt so, heute sprechen wir darüber, das ist eingebunden in Vorbereitungsprozess, sonst ist das natürlich zu steil. Und derjenige, der diese Verletzung in seiner Autoritätsfunktion verursacht hat, hört einfach nur zu. Mhm. Er hört nur zu. Und dieses, ich sehe dich, ich sehe und nehme an, ich rede das nicht schön, ich rechtfertige das nicht, das ist eine hohe Herausforderung. Das muss begleitet werden, weil das extrem anstrengend ist für so jemanden, das auszuhalten, gerade wenn das aus dem Team kommt. Gleichzeitig ist es aber so, dass es nicht nur ein, naja, du hast mich verletzt, sondern die Frage ist auch immer, was habe ich dazu beigetragen, mich verletzen zu lassen? Also es geht auch immer um die Mitverantwortung für den Prozess. Es wird nicht nur so, ich bin das arme Opfer und nur der ist der Böse. Und man könnte sagen, das ist eine Runde, man hört sich eigentlich zu und redet nur von sich erstmal, was einen verletzt hat und was man dazu beigetragen hat beispielsweise. Und dieses Gesehenwerden, das hat eine heilsame Wirkung, das hat eine anerkennende Wirkung auf Wiedergutmachung, auf sozialen Ausgleich. Und das ist sehr berührend, das ist sehr intensiv und sehr berührend. Und das hat sogar ich bin in einigen Industrieunternehmen tätig, da habe ich das eingesetzt. Ich war mir nicht sicher, ob es gelingt. Das war wirklich, entweder wäre es mir um die Ohren geflogen oder es hat geklappt. Ich hatte Glück, das hat geklappt. Vielleicht war es auch noch mehr Glück, ich weiß es nicht. Aber das war nicht voraussehbar, dass das in so einer Kultur überhaupt akzeptiert wird. Übrigens eine männerdominierte Kultur. Da war keine Frau im Team. Das ging. Das hat mich selber überrascht und ich bin tief dankbar für die auch, weil die jetzt eine andere Art der Zusammenarbeit wieder haben.
Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, Wir, Alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und noch Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.